Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das steht es eins mit dem Treffpunkt. Wir steigen ein mit einem kleinen Rätsel.
Farbe haben sie braun und ein paar sind orange. Sie wachsen im Wald
und gerade wächst er.
Der stinkt.
Wir können kochen.
Bröteln.
Und kochen.
Und wir sind giftig.
Wir sind Tüpfli
und ist rot.
Es ist rund und hat einen Stiel.
Alles klar, die mit dem Stiel und den Tüpfli aus dem Wald, wo vielleicht ein bisschen stinkt, aber man kann es trotzdem bröteln. Wir reden von den Pilzen. Bröteln tun wir es nicht, aber wir gehen es sammeln im Wald. Und zwar mit einem erfahrenen Pilzsammler. Und wir erfahren in dieser Stunde auch einen Haufen Hintergründiges zum Thema Pilz. Das alles in der Sendung Treffpunkt bis 11 Uhr mit der Ladina Spiess.
Cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista, do seu carro esporte, vai zoar na pista, final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia, vai pra balada, no samba destaca, com a sua tribo, até de madrugada, burguesinha, burguesinha. Burguesinha, burguesinha, burguesinha. Só no filé. Faz o ar na pista, final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia, vai pra balada, dança batistaca, com a sua tribo até de madrugada, burguesinha, 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 só no filé.
Das heisst, es ab 9 Uhr ist es, der Treffpunkt. Für Pilzliebhaber ist der Herbst die schönste Zeit im Jahr. Es gibt jetzt wunderbare Pilzgerichte und noch schöner ist es natürlich, wenn man die Pilze, die man im Teller hat, auch noch selber gesucht hat. Bevor wir aber miteinander auf eine Pilztour gehen in den Wald, wollen wir zuerst einmal ein paar grundsätzliche Sachen über Pilz wissen. Im Studio ist Beatrice Senn, sie ist Pilzspezialistin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Guten Morgen, Beatrice Senn.
Guten Morgen.
Willkommen bei uns im Studio. Ihre Passion, Pilz. Es ist eine Leidenschaft, das habe ich schon im Vorgespräch mit Ihnen gemerkt. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, dass Sie eine Passion haben, eine Leidenschaft für Pilz?
Ja, die Formen, die Farben der Pilze, die mich schon seit eh und je faszinieren. Also eigentlich habe ich während dem Biologiestudium Botanik studiert und bin immer noch von Blumen, von Pflanzen fasziniert. Was aber darum ist gegangen, eine Diplomarbeit zu schreiben, ein Thema für eine Diplomarbeit zu suchen, ist mir vorgeschlagen worden, ich könnte doch mit einem Pilzkenner zusammen Waldvegetation beschreiben mit Pilzen. Und das hat mich, ja, interessant gedacht. Und so bin ich mit einem Pilzler, mit einem pensionierten Säcklehrer von Bern in die Wälder gegangen. Er hat uns auch Pilze beschrieben und ich die Vegetation. Und so im Gespräch mit ihm auf diesen Waldspaziergängen habe ich einfach gesehen, wie interessant das eigentlich ist, Pilze zu fahren, Pilze zu sehen. Pilze müssen eben zu fahren. Man sieht sie ja nicht immer sofort und sie sind nicht immer dort. Man kann nicht alle so leicht ansprechen, wie man das pflanzen kann. Es ist alles ein bisschen schwieriger. Es ist aber auch die Faszination, dass es noch Neues zu entdecken gibt und das Neue entdecken. Wir kennen noch gar nicht alle Pilze, die in der Schweiz vorkommen. Das ist nachher das Entdecken, hat mich am meisten fasziniert.
Dass sie quasi in einem Fach arbeiten, in einem Fach tätig sind, das noch nicht ausgereizt ist.
Ja, genau. So wie früher vor 200 Jahren der Alexander von Humboldt, der seine Weltreise machen kann und überall einfach die Natur beschreiben.
Oder? Also das wir ist haben nicht nur eine Biologin im Studio, sondern auch eine Entdeckerin. Pilzkunst, Sie haben gesagt, ist ja kein Studienfach. Sie haben ein Biologiestudium gemacht und dann eben im Zusammenhang mit dieser Diplomarbeit draufgekommen. Was ist eigentlich ein Pilz? Kann man das erklären in ein paar Worten?
Ja, also ein Pilz ist mal keine Pflanze und kein Tier, erzählt man da immer. Und die eigentliche Definition, ja, ist natürlich wie immer so in der Biologie ganz trocken. Es ist ein Organismus, der sich mit Sporen vermehrt. Ja, das befriedigt wohl nicht so alle, ich denke. Mit Pilz denken die meisten an einen Champignon oder an einen Steinpilz, einen Fleugenpilz. Und das ist ja eigentlich nur ein Teil vom ganzen Pilzkörper. Also das ist die Frucht von diesem Lebewesen, Pilzfruchtkörper.
Und was ist die Basis, wenn das ja die Frucht ist?
Ja, das sind die Fädeli im Boden, die man Hyphen nennt. Und weil es ganz viele Hyphen im Boden hat, Hüfe geht zusammen ein Myzel. Also so ein Netzwerk, ein Geflecht von feinen, dünnen Fädeli im Boden. Das ist eigentlich, ja, von der Pilz.
Also die entstehen per Zufall dann, die Fäden?
Ja, es muss natürlich eine Spore nicht mehr vorhanden sein und die Spore muss auskeimen und eben die Fädeli, also wie ein Würzeli, kann man sich ja da auch vorstellen, wenn ein Würzeli im Boden ist. Die müssen auswachsen und so gelegentlich kommt vielleicht noch ein zweites oder ein drittes und die bilden dann zusammen so ein rechtes Netzwerk, so wie wir uns das in der modernen Kommunikation ja, mit all diesen elektronischen Fäden sehr gut vorstellen können.
Die Pilzwelt hat es uns vorgemacht, wie es ist, wenn man vernetzt ist. Jetzt braucht es ja auch noch äußere Umstände dazu, nehme ich jetzt mal an, den ganzen Wettereinfluss. Das Pilzjahr 2009 ist jetzt nicht gerade eins, wo man Freude geben machen. Es ist nicht ein besonders gutes Jahr. Warum ist es denn nicht gut?
Ja, das ist so, dass ein Pilzgeflecht, der eben angeregt wird durch einen Pilzfruchtkörper zu bilden, also sich also zu vermehren. Dazu braucht es irgendwelche Trigger aus der Umwelt. Und das ist irgendeine Kombination, die man immer noch nicht so ganz im Griff hat oder nicht ganz versteht zwischen Wärme und Niederschlag. Und jetzt heuer, in diesem Sommer, ist es ja warm genug gewesen eigentlich. Und bis im Juli hat es auch genügend geregnet. Und dort hat sich das Pilzjahr ganz gut angelegt. Da. Wir haben alle schon Freude gehabt, das geht es gut. Und dann ist der August gekommen, wo einfach kaum Niederschläge sind. Und sehr heiß, sehr hohe Temperaturen. Und das hat uns ja und noch Wind, oder, wo unsere Wälder einfach den Waldboden hat austrocknen lassen. Und seither hat es nie mehr wirklich ein bisschen länger gut geregnet. Und darum ist es ein relativ relativ katastrophales Pilzjahr.
Und das ist nicht nur für die, die gerne Pilze haben, sondern eigentlich auch so für das Ökosystem, weil Pilze haben ja noch ihre Bedeutung im ganzen Ökosystem. Können Sie uns das noch erklären?
Ja. Ja, Pilze. Ohne Pilze geht nichts im Wald, kann man natürlich sagen.
Das sagt der Förster von den Bäumen auch.
Ja, klar, das ist schon so. Aber gerade unsere Hauptwaldbäume sind auf Pilze angewiesen. In ihrem Wurzelbereich gehen sie eine Symbiose ein mit dem Pilzgeflecht, das im Boden vorhanden ist. Nicht von allen Pilzen, aber eben von Dünnen. Und das sind, dem sagt man Mykorrhiza-Symbiose. Und das sind eigentlich gerade unsere Waldpilze, die mit den grossen Fruchtkörpern wie der Steinpilz, der Eierschwumm, die in Symbiose mit Bäumen leben. Pilzler kennen das bestens, weil die gehen ihre Speisepilze auch nur dort suchen, wo es eben Bäume hat. Wo sie wissen, immer bei diesem Baum kommt dieser Pilz vor. Das kann man sich erklären durch die enge Symbiose zwischen Baum und Pilz. Und jetzt kann man fragen, ja, was haben die voneinander? Da ist der Pilz, der bringt am Baum Wasser und Mineralstoff her. Und kommt im Gegenzug vom Baum Zuckerlösung über, weil der Pilz hat ja keine grünen, kein Chlorophyll, kein Blattgrün und kann damit nicht selber Zucker produzieren.
Es gibt aber schlechte Pilze für Bäume. Gibt's das?
Ja, natürlich. Ja, Pilze haben verschiedene Lebensweisen, oder? Es sind nicht alle gute. Ja, es gibt auch viele parasitische Pilze, natürlich. Pilze, die auf Kosten von anderen lebenden Organismen leben. Ja, also Rostpilze, Mautaupilze, verschiedene, die insbesondere für uns Menschen in der Landwirtschaft Schaden anrichten.
Sie sind für eine sogenannte Pilzdatenbank zuständig. Und über die Pilzdatenbank reden wir dann als nächstes noch bei uns im Treffpunkt. Und wir wollen auch Aussergewöhnliches aus der Welt der Pilze erfahren. Die grössten, die kleinsten, die giftigsten und vielleicht, auch wenn es Geschmackssache ist, die feinsten.
What the world needs now is love, sweet love. The only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. Song.
Schmerz. Das ist unser Thema im Treffpunkt vom Freitagvormittag. Wir tauchen ab in die Welt der Pilze. Beatrice Senn als Biologin und Pilzspezialistin bei uns im Studio. Ihre Leidenschaft Pilz. Sie hat uns erklärt, wie gut und wie wichtig das Pilz im Ökosystem sind, warum dass es überhaupt Pilze gibt, also aus was das Tier entstehen. Und jetzt, Frau Senn, würde ich doch gerne wissen, Sie sind zuständig für eine Pilzdatenbank bei der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Was um alles in der Welt ist eine Pilzdatenbank?
Ja, das hat, wie der Name so sagt, Datenbank hat mit dem Computer zu tun. Es ist ein elektronisches Karteisystem von über Pilzen, die in der Schweiz wachsen. Wo kommen welche Pilze vor? Und da kann man sich ein bisschen fragen, ja, wieso wollen wir das überhaupt wissen? Die Schweiz hat die berühmte Konvention von Rio 1991 auch unterzeichnet und damit verpflichtet sich die Regierung von Schweiz, Biodiversität in ihrem eigenen Land in all ihren Facetten zu erhalten. Ja, Pilze sind ja Teil der Biodiversität. Und wenn man das jetzt wirklich von Regierungsebene her quasi machen will, dann muss man ja zuerst wissen, was man überhaupt hat. Also man kann ja nichts schützen, wo man nicht weiss, was es überhaupt was es ist. Und schützen muss man ja vielleicht auch nur das, was gefährdet ist. Also sollte man vielleicht noch herausfinden, ja, welche sind überhaupt gefährdet, was sind die häufigen und was sind die seltenen Arten. Und im Gegensatz zu früher, wo man da vielleicht einfach auf Expertenmeinungen von Grössen auf diesem Fachgebiet hat abgestellt, wo man heute alles quantitativ, wissenschaftlich fundiert hat. Und das heisst, man muss einfach ganz viele Daten haben. Und die sind alle eben elektronisch in einer grossen Datenbank abgelegt.
Und welches sind denn die Pilze, die am gefährdetsten sind bei uns in der Schweiz?
Ja, nach einem Kriterienkatalog, der international anerkannt ist, haben wir in den letzten 5 Jahren versucht, herauszufinden, welche Pilzarten das eben weniger häufig in der Schweiz vorkommen. Oder eben, man sogar kann sagen, es hat wahrscheinlich einen Rückgang stattgefunden. Und von denen kann man dann sagen, dass sie nach diesen Kriterien gefährdete Pilzarten. Ja, wir haben 5000 Pilzarten angeschaut und haben herausgefunden, dass man eigentlich bei etwa 900 muss sagen, die sind nach diesen Kriterien gefährdet. Das heisst jetzt nicht, dass die schon morgen nicht mehr da sind, aber wenn man vielleicht unsere Landschaft weiterhin so intensiv nutzen wie bisher, dann wären das die ersten, die würden verschwinden.
5'900 davon, die gefährdet sind, von diesen 5'000, weil es ist der grösste Pilz, das ist ja immer, oder? Im Herbst gibt es immer die schönen Bilder in den Zeitungen mit irgendwelchen gigantischen Pilzen, die man gefunden hat, weil es ist der grösste.
Ja, wenn man jetzt einfach von den Fruchtkörpern her geht, also man geht in den Wald oder auf eine Wiese und will einfach einen ganz grossen finden, dann ist auch der Riesenbowist, würde ich jetzt meinen, ist der grösste. Oder so grosse Kugeln, die es da nicht allzu häufig auf unseren Wiesen gibt.
Also Kugeln wie ein Fußball oder?
Ja, so gross wie ein Fußball oder noch etwas grösser. Ja.
Und was macht man mit dem, wenn man ihn gefunden hat?
Ja, wenn er noch frisch ist. Nicht, weil dort sind die Sporen ja im Inneren. Es ist so ein Bovist, einer von denen, wo man drauf schaubt, also die Sporen nur so rausspicken, so Wülchlinge von Sporen. Solange dass die noch nicht gebildet sind, kann man den Pilz ja essen. Soll man den können essen, schneiden und wie Plätzchen machen. Und soll auch gut sein.
Soll gut sein, also gut. Das glauben wir jetzt, der grösste Pilz, der Bovist. Welches ist der kleinste Pilz in der Schweiz?
Ja, der kleinste. Ja, da gibt es ganz viele, die klein sind. Von diesen 5'000, die 5'000 Pilze, die ich vorher erwähnt habe, die gelten alle noch so als Grosspilze. Das sind die man mit bloßem Auge noch so kann sehen, wenn man durch den Wald spaziert. Also die 2 mm und grössere Fruchtkörper machen. 2 mm, das ist schon ziemlich klein. Oder? Mhm. Und dann gibt es noch Mikropilze. Und die haben alle Fruchtkörper, die kleiner als 2 mm sind. Dann gibt es solche, die nur 100 mm gross sind, also 1/100 mm gross. Also das ist... Das ist dann sehr klein. Oder?
Das gibt kleine Plätzchen, wenn man von diesen Pilzen etwas machen.
Ja, wir müssen doch ziemlich viel sammeln.
Und natürlich im Zusammenhang mit Pilzsammeln jetzt im Herbst ist auch immer die Frage, giftige Pilz, nicht giftige Pilz. Es gibt sicher auch da einen Superlative, der giftigste Pilz, den es überhaupt gibt in der Schweiz. Wo sollte man die Finger davon lassen?
Ja, das ist ganz eine klare Sache. Der giftigste ist der grüne Knollenblätterpilz. Und alle die, die in den Wald gehen und Pilze selber sammeln zum Essen, denen wird also wärmstens empfohlen, sich mit dem ganz giftigen grünen Knollenblätterpilz aus seinen zwei verwandten Arten sich vertraut zu machen.
Eben, das ist ja verrückt, die gleichen den Namen noch ein bisschen, oder? Die dann unter Umständen nicht ganz so giftig sind.
Ja, man muss sich halt wie überall ein bisschen mit diesen Merkmalen auseinandersetzen und ein bisschen lernen, auf was es drauf abkommt. Oder sonst soll man es halt in eine Pilzkontrolle gehen und prüfen.
Warum ist das eigentlich so, dass wenn man einen giftigen Pilz in einer Schellenlinie hat mit nicht giftigen, dass die anderen dann gerade auch nicht mehr geniessbar sind?
Ja, das sind Vorsichtsmassnahmen, also gerade so giftig.
Ist nicht das Gift,
ja. Kommt auch nicht gerade so raus.
Also, dass die Sporen oder so sich sofort würden überall ablecken, wo man es gerade nicht tut?
Ja, ein bisschen weit schon. Das ist auch der Hintergrund, wieso dass man das so sagt, dass man das nachher gerade alle sollte wegwerfen. Aber auch vom giftigsten Pilz muss man ja immerhin einen ganzen essen, dass es tödlich wirkt. Mhm. Also so, ja, nur ein Spürchen ist ja auch noch nicht so schlimm.
Also gescheiter ist besser, wenn man dann
ganz
ganze
Körbchen zieht. Ja, also ganz Fall. Sicher.
Ah, kein Risiko eingehen.
Kein Risiko, ja, das würde ich dir auch nicht empfehlen. Ja.
Sie beschäftigen sich seit Jahren mit Pilz, sind auch viel im Wald unterwegs, aber leider nicht unbedingt für Privatpilz zu sammeln, für das fehlt manchmal Zeit. Aber Pilz essen, sind Sie noch Pilzliebhaber, auch wenn es ums Essen geht?
Ja, eigentlich schon mal. Also, Stehpilzen oder Eier schwimmen tue ich sehr gerne essen.
Ist Ihnen noch nicht verleidet?
Nein, das ist mir nicht verleidet. Da finde ich selber ein bisschen zu wenig häufig. Viel.
Das wird allen so gehen, wenigstens der Herbst, wo jetzt eben nicht so eine besonders gute Pilzsaison ist, 2009 nicht ein ausgesprochenes Pilzjahr. Die Beatrice Senn ist das, sie ist Biologin und Pilzspezialistin, die uns Auskunft gegeben hat. Und wenn Sie jetzt auch Fragen haben zu Pilz im Allgemeinen, also zu denen, die im Wald wachsen und wo man kann essen oder eben unter Umständen nicht. Sie können noch Fragen stellen an Beatrice Senn. Einfach anrufen auf 0848 440 222 oder ein Mail schicken studio@deres1.ch. studio@deres1.ch oder auf unsere Nummer, da ist Studio 0848 440 222.
Ciao. ma nel mio cuore
das ist Musik vom Zucchero da bei uns auf dieser Seite im Treffpunkt. Treffpunkt hier bei uns auf dieser Seite. Es gibt x verschiedene Pilze, wir haben es gehört. Es gibt grosse, es gibt kleine, es gibt giftige, aber ganz einen Haufen feine, wo man ein wunderbares Rezept, ein wunderbares Essen daraus machen kann. Wer gut Pilze suchen muss, will, der kann sich nicht einfach aufs Glück verlassen. Man muss schon auf einiges achten. Und wir fragen jetzt, auf was muss man denn genau schauen beim Pilzeln? Ein Experten auf dem Gebiet ist sicher der Hans Frey aus Wildhaus. Er ist 80, seit über 30 Jahren Pilzkontrolleur und er macht Pilzwanderungen mit Einsteiger. Auch der Tobias Fischer ist so ein Pilzanfänger und ist im obersten Toggenburg mit dem Hans Frey auf Tour.
Jetzt sind wir auf dem Weg zu einem Wald. Was müssen wir überhaupt mitnehmen zum Pilz suchen?
Ein Körbli. Auf jeden Fall kein Plastiksäck. Und auch noch ein gutes Messer muss man auch noch haben. Aber nicht zum Pilz abschneiden, sondern zum Rüsten im Wald. Dass die Reste im Wald bleiben und auch noch wieder zum Teil können absporen können.
So, jetzt sind wir im Wald angekommen und schon vor dem ersten Baum laufen wir eigentlich an einem Pilz an. Sie wissen gerade, was das für einen ist.
Das ist ein ockergelber Täubling, Ocroleuca latinisch. Der ist also ungenießbar,
Aber das ist jetzt ein klarer Fall. Also haben sie sich nicht mal runterbücken müssen, um den zu erkennen. Da gibt es nichts, wo ganz ähnlich aussieht in dem Fall.
Doch, doch.
Schon, aber für sie ist der Fall schon so klar.
Hunderte, die dem gleichen. Als wenn man weiter, ja.
Also wir sind jetzt hier in einem Mischwald, wo es eben Laubbäume und Nadelbäume hat. Ist da eine besonders gute Umgebung für Pilze?
Das wäre eine gute Umgebung dazu, ja. Also hauptsächlich für Röhrlinge. Aber wir müssen denken, da ist jetzt ein bisschen trocken für Pilze. Wir müssen also doch ein bisschen an feuchtere Orte her.
Also ganz grundsätzlich, wenn man will, Pilze suchen, dann muss man irgendwie einen feuchten Ort im Wald finden.
Ja, ja. Jetzt finden wir den ersten essbare, und zwar zwischen den Wurzeln von einer Fichte. Und das ist ein Röhrling, ein sogenannter Filzröhrling.
Und wenn man jetzt so einen Pilz findet, auf was muss man schauen, wenn man ihn nimmt?
Also, wenn man jetzt einen Dickbauchröhrling findet, also Steinpilz und so, die muss man ausdrehen. Also nicht abschneiden und nicht ausrupfen, sondern drehen. Und dass sich eigentlich dann das Myzel im Boden, oder? Der Pilz ist ja im Boden. Das andere ist ja nur der Fruchtkörper, der rauskommt. Und dass das Myzel nicht zerstört wird. Dann tut man ihn ausdrehen. Und wenn möglich, tut man ihn, würde ich sagen, zudecken mit der Erde. Wichtig ist auch bei mir, wenn sie Kontrolle bringen, dass sie immer die Stielbasis dabei haben. Weil man einen Pilz kann man vielfach nur auch bestimmen, wenn man den Stiel hat. Hauptsächlich bei Knollenblätterpilzen. Da unten sieht ihr etwas Weisses am Waldrand. Es könnte hier am Waldrand ein Champignon haben.
Oh.
Ja. Meine Güte, die sind dann schön. Die kommen fast jedes Jahr am gleichen Ort. Latinisch ist das der Agaricus arvensis, das heisst der Schaf-Anis-Champignon. Wir haben auch Knollenblätter, die ähnlich aussehen, so weiss. Aber der Knollenblätter hat immer weisse Lamellen. Und der hat dann braune Lamellen.
Jetzt ist das aber schon noch heikel. Also eben viele Pilze sehen sich ähnlich. Der eine ist geniessbar, der andere giftig.
Ja, das ist unheimlich. Also es braucht jahrzehntelanges Wissen. Und ich glaube, ich müsste 200 Jahre alt werden und wüsste dann nicht einmal alles.
Haben Sie selber auch schon mal eine Magenverstimmung gehabt wegen dem Pilz?
Jawohl, wir haben einmal einen probiert und das war der Moses Satansröhrling im Pilzverein. Und der andere hat gesagt, oh, der ist gut da, ich soll auch mal ein Bröckchen nehmen. Und dann habe ich probiert und dann in der Nacht ist dann losgegangen. Da weiss ich jetzt, wie eine Pilzvergiftung ist. Da muss man erbrechen. Da kommt nur noch die leere Galle und meint, der Magen komme rauf. Und der andere hat ein bisschen mehr genommen und der ist dann 3 Tage abgelegen.
Also wenn Sie sagen, man braucht Jahrzehnte Erfahrung, es reicht in dem Fall nicht, wenn man so ein gescheites Handbüchlein mitnimmt mit verschiedenen Bildern.
Nein, das nützt nichts.
Also in dem Fall ist Ihr Tipp für alle, die wollen, pilzeln, dass man zwingend dann noch zum Kontrolleur geht nachher?
Ja. Also wir haben jetzt Höfe, die eigentlich den Steinpilz gut kennen, oder? Dann haben sie halt den Steinpilz und den Eierschwimm. Aber es ist schon manchen am Steinpilz gestolpert. Vielleicht sehen wir heute noch Doppelgänger. Sie sind nicht tödlich, aber der Magen tut strapazieren dann. Und wichtig ist, dass die Leute auch so in den Pilzverein gehen, wo man die Kurse hat, Bestimmungsarbeit. Und da lernen sie dann viel. Da haben wir in der Wiese rein, haben wir jetzt wieder einen, der für den Magen gut ist. Die tut man immer riechen. Die gehören zu den Trichterlingen. Mhm. Und die weißen Trichterlinge sind alle sehr, sehr gefährlich. Wir haben auch tödlich giftige, die sehr viel Muskarin haben. Da hat man jetzt einen, der riecht nach.
Nach?
Mehl.
Nach Mehl?
Ja. Okay. Typisch Mehl.
Jetzt, was ich sage.
Die Mehler tun sich immer hier trennen. Das ist der sogenannte Mehlresling. Und wenn man den findet, dann hat es eigentlich meistens in der Nähe den Boletus edulis, also den Steinpilz. Und also den nehmen wir mit, der ist vorzüglicher Speisepilz. Also, wenn man heimkommt, den Pilz einfach rüsten und in den Kühlschrank. Man kann ihn also 2 Tage, wenn es gut gekühlt ist, also kann man ihn silo im Kühlschrank.
Und wann soll man zur Pilzkontrolle, möglichst gerade nach dem Pilz tun?
Möglichst am gleichen Tag, ja.
Und da wird es ja viele Leute geben, die einfach mal drauf los sammeln und dann in die Kontrolle kommen. Ist da etwas Mühsames für euch?
Ja, die alles Mögliche abreissen, oder? Die haben manchmal so wahnsinnig, haben die dann verschiedene Arten drin. Giftige und essbare. Und die muss man dann alle rauslesen. Oder wenn sie ganze giftige haben, dann muss ich den Korb ausleeren. Und nachher zum Beispiel ein Knollenblätter und so den Korb ausleeren. Und dann alle Fragmente, die drinnen sind, entfernen. Und den Knollenblätter rausnehmen. Aber der Knollenblätter, der tut eigentlich dann, die anderen Pilze kann man gleich essen. Ja. Auch wenn ein Knollenblätter dabei war. Aber alle Reste und alles, das muss ich dann rausnehmen und entfernen, dass nicht irgendwie ein Bröckli ist von einem Knollenblätter. Weil da kann also 20 Gramm für ein Kind eben tödlich sein. Die Pilze, die man davon kennt, die nimmt man mit. Und die man nicht kennt, soll man nur ein Exemplar von denen bringen in die Kontrolle. Und dann kann man es kontrollieren und dann sagen, nächstes Mal bringt ihr den nicht mehr. Und schreibt ihr jetzt auf und schaut ihn nachher genau an.
Unsere Tour ist abgeschlossen. Wir haben etwa eine Stunde, würde ich jetzt mal sagen, wirklich gesucht und ein schönes etwas im Körbli.
Doch, doch.
Und eben, Sie selber essen gerne so Pilze.
Nicht so. Hin und wieder einmal. Ja. So zum Risotto oder als Beigabe. Aber ich darf natürlich hier nicht sagen, ich esse es nicht, weil ich diesen Kälbern nicht traue. Also, es ist nicht wegen dem, aber ich esse also nicht sehr viel.
Also ich darf die jetzt mitnehmen, merci vielmals, aber wir können sicher sein, dass ich jetzt nicht irgendwie mal eine Magenverstimmung habe.
Ja, also sonst tut man einfach den mehr bricht und wenn im Fall eine Magenverstimmung ist, die nach 2 Stunden kommt oder nach 1 Stunde, dann ist es nicht schlimm. Dann geht man vielleicht gleich noch zum Arzt und nimmt Medizinalkohle. Ja. Und die hilft dann.
Die Medizinalkohle, die hat er sicher nicht gebraucht, der Tobias Fischer. Er ist da bei uns im Studio gesund und munter. Im Gegenteil, er hat sogar vom feinen Pilzrisotto geschwärmt, den er hat können machen mit den Pilzen, die er da gesammelt hat. Der Pilzexperte Hans Frey, er hat uns auf der Pilztour gesagt, verschiedene Pilzvereine bieten Kurse an. Mehr Informationen dazu gibt es über die Links auf unserer Internetseite drs1.ch. Gehen Sie einfach zum heutigen Treffpunkt und da finden Sie die Links zu diesen Pilzen. Verein. Wir machen weiter mit Fragen aus der Hörerschaft. Sie haben einiges an Fragen gestellt an Beatrice Senn, unsere Pilzexpertin hier im Studio. Die Antworten dazu gibt es nach der Smoky.
Whatever you ever need. You think that's too high for you, baby? I would die for you. When there's nothing left, you know where I'll be. You lay back in the arms of someone. You give in to the charms of someone. Lay back in the arms of someone you love. Lay back in the arms of someone. When you feel you're a part of someone, lay back in the arms of someone you love. Call on me when you want all of me.
your lover, I'll be your friend. And there's nothing I won't do, 'cause baby, I just live for you. With nothing to hide, no need to pretend. Arms of someone, you give in to the charms of someone. Lay back in the arms of someone you love. Darling, lay back in the arms of someone. When you feel you're a part of someone, lay back in the arms of someone you love. I would die for you. When there's nothing left, I'll be with you. Ooh. You lay back in the arms of someone. You give in to the charms of someone. You lay back in the arms of someone you love. Baby, you lay back in the arms of someone. When you feel you're a part of someone, lay back in the arms of someone you love.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1 am Freitagvormittag. Haben wir es von dem, wo vielleicht heute am Freitagmittag auf dem Teller ist? Wer weiss, bei uns in der Kantine gibt es auf alle Fälle Waldpilztoast. Unser Koch hat nicht gewusst, dass wir heute über Pilz reden. Aber Ehrensache, dass der Produzent Tobias Fischer und ich dann heute Mittag Pilz essen. Jetzt aber Fragen von Ihnen an Beatrice Senn. Sie ist Pilzexpertin und es sind ein paar Fragen per Mail reingekommen. Und auch per Telefon. Und wir starten gerade mit dieser Frage von Patrick Braun aus Zumiken. Seine normalerweise resistenten Rosen haben das Jahr zum ersten Mal extrem viel Mehltau. Fast keine Abwehrkraft dagegen. Jetzt fragt er sich, ob der Mehltau, der ja auch ein Pilz ist, allenfalls etwas mit der Klimaveränderung zu tun hat, dass er jetzt plötzlich auf seinen Rosen, die sonst resistent sind, jetzt plötzlich Mehltau hat. Fräsen, können Sie da etwas sagen? Einen Tipp für den Herrn Braun?
Ja, ich glaube, dass seine Beobachtung schon stimmt. Und allgemein sieht man in trockenen Sommern, dass Mehltaupilze besser wachsen als in ganz feuchten Sommern. Und jetzt ist er, glaube ich, nicht allein mit dieser Beobachtung, dass wirklich sich bei diesen pathogenen Pilzen sich etwas ändern, dass die Pilze auch häufiger werden, andere vielleicht auch seltener werden. Und das könnte absolut mit Klimafaktoren zusammenhängen. Also das glaube ich schon. Aber in mir ist jetzt keine Studie bekannt, die das wirklich schon super nachgewiesen hat.
Dann gehen wir zum Achim Schillinger. Ihn haben wir jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Schillinger.
Guten Tag miteinander.
Herr Schillinger, Sie haben auch eine Frage an unsere Pilzexpertin. Um was geht es?
Ja, es geht um die Pilze, die an den Bäumenstämmen wachsen, also an den lebenden Bäumen, ob man die alle essen kann. In der Nähe, wo ich wohne, hat es ganze Haufen. Jetzt sind sie wieder so am Wachsen.
Jetzt haben wir ganz eine schlechte Verbindung, aber die Frage verstanden haben wir, glaube ich, gleich. Pilze, die am Baum wachsen, sind die essbar, Fräsen?
Also, man kann mal sagen, am Baum gibt es keinen, der tödlich giftig ist. So könnte man das schon sagen. Aber ob die alle gerade essbar sind, die nicht giftig sind, ja, das müssen wir noch gerade selber so ein bisschen ausprobieren, oder? So in der Regel sagt man, dass es auch am Holz nur ganz wenig gibt, die wirklich gut sind. Die meisten, gerade so wie die Feuerschwämme oder da die ganz Herdfleischigen, die kann man ja kaum kochen. Und sind nachher auch ganz bitter und, ja, also sicher nicht sehr schmackhaft. etliche von den Pilzen, die etwas rascher wachsen, wie der Schwefelbohrling oder der Schuppigbohrling, ja, der ganz junge Exemplar, kann man essen. Man kann es probieren. Giftig sind sie nicht.
Herr Schillinger, probieren Sie es in dem Fall einmal?
Ja, ich habe auch schon gehabt, die sind ganz also gut gewesen. Und jetzt kann ich wieder, aber es ist nicht der gleiche, oder? Und ich muss nehmen, wenn sie ganz jung sind, das stimmt.
Ich probiere sie. Genau, nehmen Sie es, solange sie noch jung sind, dann sind sie am besten. Ein guter Herr Schillinger, danke fürs Telefon. Auf Wiederhören. Ja, wenn wir gerade bei Pilz essen sind, es könnte ja auch sein, dass man ein Pilzgericht macht und man hat Führungs, man tut es in den Kühlschrank und möchte es gerne aufwärmen. Jetzt hört man immer wieder, das sollte man eigentlich nicht, Pilzgericht aufwärmen. Ist das ein Mehr oder ist das tatsächlich ein Sofresen?
Ja, es ist einfach ein guter Ratschlag, jedenfalls. Da ist man auf der sicheren Seite. Ja, Pilzeiweiß ist einfach sehr anfällig auf Bakterien, auf weitere Pilze, die es zerstören, die dann auch unserem Darmtraktsystem nicht gut tun. Und darum ist es sicher vorsichtiger, wenn man Pilze nicht wieder aufwärmt. Aber es ist nicht immer giftig, oder es tut einem nicht immer etwas. Also wenn sie nicht befallen sind, ganz kritisch das Pilzgericht anschauen, wenn das noch ganz gut schmeckt und keine Schimmelpilze drauf sind, dann kann man das schon wagen.
Dann haben wir aus Tätlik ein Telefon bekommen von der Renate Vohim. Sie hat das Jahr zum ersten Mal in ihrem Garten und auch im Rasen so kleine weisse Pilzchen gefunden und sie meinte, es seien Champignon. Sind die wirklich geniessbar, wenn sie überall einfach so auf der Wiese und im Garten wachsen?
Ja, bei den Champignon gibt es eine Art, der Wiesen-Champignon, der wirklich sehr gesellig so auf Wiese kann vorkommen. Ja, nur eine. Auch der hat natürlich noch nahe verwandte Arten, die weniger gut bis etwas giftig sind. Also wir müssen auch dort wieder ziemlich sicher sein, welche Art das es dann ist. Also einfach nur weiss, das reicht mir jetzt so am Telefon nicht, um da einfach ein Okay zu geben. Also ihr müsst schon mit diesen Pilzen noch zur Pilzkontrolle oder im Buch wirklich richtig nachlesen, ob es nicht der Carpol-Champignon ist, der als giftig gilt.
Also die Verantwortung übernehmen wir lieber nicht. Drum zum Pilzkontrolleur. Danke vielmals Beatrice Senn für die Auskunft. Sie ist Mitarbeiterin an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Waldschnee und Landschaft, WSL, und ist dort eben vor allem für Pilz zuständig, auch für Pilzdatenbank in der Schweiz. Ich habe es gesagt, vorher bei uns in der Kantine gibt es heute Waldpilztoast. Es gibt aber sicher auch noch einen Haufen andere feine Gerichte neben so einem Pilztoast, wo man kann machen mit dem, was man findet im Wald. Schicken Sie uns doch Ihr Lieblingsrezept. Wir sammeln die jetzt im Laufe der nächsten Stunde, stellen dann ein paar von diesen Rezepten in der Sendung noch vor und wir machen ein Merkblatt, was Sie bei uns im Internet dann auch wieder finden. Also Ihr Lieblingspilzgericht studio@drs1.ch. Am besten einfach kopieren und uns mailen. Und in der nächsten Stunde vom Pilztreffpunkt verlassen wir dann für ein Zeitchen Küche. Und zwar geht's um den Schimmelpilz. Und um den Hautpilz. Unsere Themen nach den Nachrichten. Wenn Sie uns Ihr Rezept geschickt haben, nein, nicht das vom Fußpilz, sondern eben das, was Sie in der Küche haben, studio@drs1.ch.
Wishes they come in, but don't you bet your love on them, 'cause when the Eden week is over, they're gonna drop you down. They say that they're not too demanding, just got to let yourself go mad. But then again, the price you're paying allows you to hope is not too bad.
zweite Stunde Treffpunkt auf dem Eis mit der Ladina Spiess.
Nagelpilz, Aspergillom, Blastomykose, Dermatophytose, Candidose, Fußpilz, Kokzidioidomykose, Pityriasis versicolor.
Das klingt ja alles sehr gefährlich. Pilz auf der Haut, Pilz, wo krank macht. Wie gefährlich das wirklich ist, das fragen wir in dieser Stunde. Auch krank machen kann der Schimmelpilz. Pilz, die Stunde ohne Pfannen und Butter, dafür mit einem Baubiolog und einem Hautarzt.
Since you set me free,
that's why I need you, Lord.
And you've never made a promise that I knew you couldn't keep.
That's something I should learn.
Well, I call upon your name and you change my world around. All the walls I built, they crumble, they down to the ground.
Lord, you saved me. Well, you came and saved me. Even though I let you down, you were holding on. Lord, you saved me. Well, you came and saved me. Even though I let you down, you were.
Never my intention to be the bad boy I'd be.
That's just the way it is.
There's nothing we can do about it. We're born into this world with sin.
That's why we need you, Lord.
Well, I called upon your name and you changed my world around. All the walls I built, they crumble down to the ground.
Lord, you saved me. Well, you came and saved me. Even though I let you down, you were holding on. Lord, you saved me. Well, you came and saved me.
Es ist Freitagvormittag, der Treffpunkt auf dem Eis, 7 Minuten ab 10. Meistens fährt er klein und ausscheinbar an, breitet sich dann aber relativ schnell aus, der Hautpilz. Es gibt so Rötungen und das Schlimme daran, es beißt. Zuerst vielleicht nur ein bisschen und dann je länger, je schlimmer. Es gibt ganz verschiedene Formen von Hautpilz. Über das reden wir uns im Pilztreffpunkt auf dem Eis jetzt. Und bei einem Hautpilz ist ganz klar, da muss ein Dermatologe hin. Es ist der Antonio Gozio. Er ist Oberarzt an der Dermatologischen Klinik in Zürich. Herr Gozio, wir haben jetzt eine ganze Stunde lang über den Waldpilz geredet. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Pilz, der in der Natur im Wald wächst, und dem, der eben dann sich bei uns auf der Haut bildet?
Guten Morgen, Frau Spiess. Ja, das ist eigentlich schon eine ganz gute Frage zum Einsteigen.
vom Anschauen her sind es natürlich grosse Unterschiede, die man sieht, vor allem beim Waldpilz sieht man natürlich den Fruchtkörper, der uns auch als Mensch interessiert, zum Essen, unter Umständen, ja oder nein, je nachdem, ob er giftig ist. Biologisch sind es gar nicht so unterschiedlich. Also es sind, weil eigentlich, was man sieht, beim Waldpilz ist ja nur der Fruchtkörper, aber unterirdisch macht er eigentlich ein grosses Netz, man sagt ihm auch Myzel. Das sind eigentlich die Zellen, die den Pilz dann effektiv ausmachen. Und die gleichen Myzelien, die man im Wald sieht, wir alle kennen vielleicht die Hexenkreis-Formierungen, die bekannt sind, die gleichen Myzelien können im Prinzip auch auf der Haut entstehen. Und dort, man redet im englischen Sprache um eben auch vom Ringwurm, also von einer Pilzerkrankung, die eben auch ringförmig wächst. Und beide Formen wachsen auf totem Material, auf der Hornhaut oder auf dem toten Waldboden.
Und das kann jeder Körperteil, also jede Haut treffen, dann, egal was für ein Körperteil das ist?
Tatsächlich kann das jeden Körperteil mehr oder weniger häufig treffen. Alle äußeren Oberflächen, das ist der Gebiet, wo mich natürlich interessiert, als Hautarzt. Können aber auch innere Oberflächen können betroffen sein, also Schleimhäute, sei jetzt das im Maul oder im Genitalbereich auch. Und dann wird es natürlich von der Gefährlichkeit viel dramatischer, wenn den Organ oder das Blut betroffen ist, im Sinne von einer Sepsis oder Blutvergiftung. Ja.
Wir bleiben miteinander beim Hautbild, da sind Sie der Spezialist. Wie ist das eigentlich, was braucht es für Voraussetzungen, dass so ein Pilz gut gedeihen kann?
Ich glaube, Pilze zeigen da sehr menschliches Verhalten. Also im Prinzip haben sie es gern warm und weich und wohlig. Also feuchte Zonen werden eher geschätzt, also Hautfalten. Im Prinzip ist das Gebiet, wo sich ein Pilz von der Haut wohlfühlt. Deshalb hat man eben gern Pilze in der Leistenregion, im Genitalbereich, unter der Achsel vielleicht, zwischen den Zehen auch. Also eben überall Regionen, wo es feucht ist, warm ist. Und dann kommen noch Faktoren vom Patienten oder vom Wirt, sagen wir manchmal auch, dazu. Wenn jemand zum Beispiel einen Beruf ausübt, wo er nur geschlossene Schuhe trägt, häufig ist es natürlich auch warm und weich dort drin und feucht. Sportler werden häufig betroffen. Und dann aber auch Sachen wie Zuckerkrankheit oder Medikamente, die das Immunsystem schwächen, können dem Pilz eine Chance geben, zu wachsen.
Das ist quasi eine Risikogruppe, oder? All das, was Sie jetzt aufgezählt haben, wie gefährlich kann das so ein Pilzbefall von der Haut sein?
Auch das ist etwas, wo recht ein breites Spektrum hat. Die allermeisten Hautpilze sind wirklich, eigentlich, wenn man so will, nur lästig, nicht gefährlich. Aber ein Pilz von der Haut oder vor allem auch vom Nagel kann dann quasi wie eine Tür aufmachen in den Körper rein für Bakterien. Also dass quasi drauf auf den Pilzinfekt ein Bakterieninfekt draufkommt und der kann dann durchaus gefährlich werden für den Mensch. Aber die meisten Hautpilze, da darf man glaube ich sagen, sind nicht lebensbedrohlich für den Patienten.
Die fangen ja eben klein und ausscheinbar an, die Pilze. Was sind die Symptome? Wie merkt man, dass es könnte ein Pilz sein könnte?
Ich glaube, eigentlich jede Veränderung auf der Haut, die so ein bisschen rot ist, schuppend ist, ein bisschen juckt, allenfalls ein bisschen Wachstum zeigt, etwas, was man auch gerne so ein bisschen als Ekzem bezeichnet. Wenn man so etwas hat und das Ganze langsam wächst, vielleicht noch an den typischen Körperstellen, dann muss man einfach an einen Pilzinfekt denken. Es ist wahrscheinlich so, dass ein Drittel, wenn man in der Schweizer Bevölkerung schauen würde, 100 Menschen rauspflücken aus der Stadt Zürich, sage jetzt, dann hätten wahrscheinlich auch die 30 Leute einen Pilz auf sich.
Das ist so häufig.
Ja, das ist leider sehr häufig. Ja.
Aber oft auch nicht erkannt, oder?
Oft auch nicht erkannt, ja.
Wie stellt denn der Arzt Diagnose?
Wenn es ganz gut geht, kann man manchmal schon mit anschauen. Einfach sagen, das muss ein Pilz sein. Das gibt ganz typische Stellen, wo man kann sagen, das ist einfach nur ein Pilz. Aber man würde es gerne bestätigen, vor allem, wenn man eine Behandlung mit Tabletten machen will. Dann muss man schon das wirklich verifizieren, dass der Pilz drin ist. Dann kann man das mit dem Mikroskop machen, wo man die typischen Pilzfäden sieht. Oder man macht Kulturen, sogenannte, wo man dann den Pilz auswachsen lässt und anhand von der Wachstumsform kann sagen, das ist der und der Pilz und da machen wir die und die Behandlung.
Das ist gar nicht so weit weg vom Beruf von der Beatrice Senn, unserer Pilzspezialistin, die wir in der ersten Stunde hatten. Wie lange geht so eine Analyse, bis man weiss, jetzt kann man sicher sein, es ist ein Pilz?
Das ist eine gute Frage. Es ist sehr unterschiedlich, wenn man ein Mikroskop macht. Und das ist eigentlich das Spezialgebiet auf dem Dermatologen. Dann hat man die Antwort in 3 Minuten. Also wenn der Patient noch in der Sprechstunde ist, kann man die Entscheidung treffen und die Behandlung anfangen. Wenn man eine Kultur machen will, geht es bis zu 4 Wochen, weil die Keime sehr langsam wachsen.
4 Wochen, das ist eine lange Zeit. Wir reden aber mit dem Antonio Gozio, dem Oberarzt an der Dermatologischen Klinik Zürich, auch noch darüber, wie man den Pilz behandelt, wenn man ihn eben erkannt hat und weiss, es ist definitiv einer. Und wir wollen auch wissen, wie kann man vorbeugen, das in ein paar Minuten.
You're on your own now, so am I. I'm living alone now. I was wrong, so were you. What will you do? Are you glad to be free? Are you feeling lost, just like me, longing for company?
Minuten ab 10 ist es. Wir sind gespannt auf Ihre Pilzrezepte. Wir haben einen Treffpunkt, da dreht sich alles um Pilz in der ersten Stunde. Eher so der geniessbare Pilz, der, den man auch gerne im Teller hat, oder eben der, den man schauen muss, dass man ihn nicht im Teller hat. Und wir haben Sie am Schluss von der ersten Stunde noch aufgefordert, uns doch ein Pilzrezept zu schicken. Was gibt es Feines, was Sie machen, daheim in der Küche mit Pilz? Schicken Sie das an studio@drs1.ch. Wir machen dann ein Merkblatt mit diesen Rezepten und stellen es dann ins Internet. Also studio@drs1.ch. Und Rezept, ja, das braucht es auch, wenn man einen Hautpilz hat. Wir haben Antonio Gozzi bei uns im Studio. Er ist Dermatologe und er hat uns erklärt, wie Hautpilz entsteht, was es für Symptome gibt und wie der Arzt dann die Diagnose macht. Jetzt brauchen wir aber Rezept, dagegen etwas zu unternehmen. Muss Hautpilz, Herr Gozio, überhaupt behandelt werden? Ist das wichtig?
die Frage stellen Sie jetzt natürlich einen Hautarzt.
Ja, also Sie sagen ja, nächste Frage.
Ich würde eigentlich schon sagen, man sollte es behandeln. Es ist, ein Hautbild zeigt keine spontane Heilungstendenz. Der wird also eben ähnlich wieder wie der Hexenring im Wald einfach weiter wachsen und kann in speziellen Fällen die ganze Körperoberfläche im Prinzip befallen. Also wir sehen Patienten, die den ganzen Rücken voll Bild sind, wo die Spar kommen, die manchmal auch aus einer falschen Scheuche sich nicht getrauen, dann zum Arzt gehen. Ich würde meinen, man sollte es behandeln, weil er sehr störend ist. Er kann jucken. Er kann natürlich auch andere Leute anstecken, die vielleicht mehr darunter leiden. Dann. Und eben an speziellen Lokalisationen, im Nagelbereich sicher oder im Haarbereich bei Kindern, kann er eben auch ein Eintrittspforte für die Bakterien sein, die wir vorher kurz besprochen haben. Und dann eben Wundrosen und schlimmere Infektionen verursachen.
Und Fußpilz, wenn man dann in die Body geht, oder? Und so, das sollte man auch unbedingt anpacken.
Ich denke, es ist auch sich selber gegenüber. Kann die Fußpilz können auch dann zu schmerzhaften Zuständen führen, wenn dann die Schuppenbildung sehr viel stärker wird und dann Riss, vor allem im Fersenbereich, entstehen. Und dann ist es auch, finde ich, Solidarität gegenüber den Mitmenschen, die halt auch in der gleichen Bad drin sind. Ja.
Kann das sein, dass das chronisch wird?
Das ist so, ja. Es gibt Patienten, die haben jahrelang einen Fußpilz, wahrscheinlich eben, wie gesagt, einen Nagelpilz, wenn man heute wieder Menschen untersucht in Zürich, 10% hätten wahrscheinlich einen Nagelpilz, wo die noch nie behandelt haben. Und dann ist es eben auch so, dass leider Gottes trotz einer vielleicht erfolgreichen Behandlung gewisse Leute Tendenz sind, um den wieder erwerben, weil die Sporen, das immer, wissen wir auch von der vorhergehenden Stunde, die Sporen halt praktisch überall auftreten. Wir können diesen Sporen nicht ausweichen.
Und wenn man sich jetzt entscheidet, zum Arzt zu gehen, eben etwas dagegen zu unternehmen, wie lange dauert so eine Behandlung?
Das ist sehr unterschiedlich, sagen wir von der einfache, ja, für ein Schlusszeichen, Hautpilzinfektionen kann man zum Teil in 2 bis 4 Wochen behandeln, nur mit einer Creme. Wenn der Fußpilz oder Handflächenpilzbefall da ist, dann muss man fast immer intern mit Tabletten behandeln. Dann würde ich etwa 4 Wochen rechnen. Und dann die ganz schwierigen Pilzinfektionen zum Behandeln sind Nagel- und Haarbereichspilz, weil dort dann eigentlich der Pilz sich in einem toten Material versteckt, wo ja kein Blut ankommt. Und deshalb muss man eigentlich, wenn ein Nagel befallen ist, den bis zu 3, 6 oder sogar noch länger Monate behandeln, bis er wirklich ganz ausgearbeitet ist.
Oh, das braucht Geduld dann von Seite vom
sehr
Patienten.
Ja.
Gibt es irgendwie noch andere Möglichkeiten, die man dann machen kann? Also, dass man zum Beispiel in irgendeinem besonderen Bad badet oder vielleicht sogar auf die Ernährung schaut?
Also, für den zweiten Teil von der Ernährungsseite ist mir nichts bekannt. Man kann aber tatsächlich eben sogenannte Prophylaxe probieren machen, indem dass man Füße probiert, ich sage, wir reden jetzt vor allem mal über den Fußbereich, dass man den trocken behaltet, regelmäßig wäscht auch, Hygiene probiert heben, wo einen gewissen Standard hat. Es gibt Hausmittel, wo man immer wieder sagt, die können einen Effekt haben, zum Beispiel Bade in verdünntem Essig. Wahrscheinlich kann tatsächlich der saure pH einen positiven Effekt haben auf die Hautpilze, respektive einen hemmenden Effekt haben. Andere Leute schwören auf Knoblauch, wo man einreiben soll, ab Füße. Aber ich denke, das ist ein bisschen, auch ein bisschen zumutig, dann hat die Umgebung, wenn man den Knoblauch Füße rumläuft.
Es gibt dann auch einen strengen Fußgeruch,
ja,
im wahrsten Sinn vom Wort. Sie haben vorher gesagt, eben auf die Hygiene achten. Das heisst jetzt aber nicht, wenn jemand einen Pilzbefall hat, dass das ein unsauberer Mensch ist.
Absolut nicht. Da bin ich sehr froh, dass Sie das sagen. Also, das ist tatsächlich eben, wir leben mit den Pilzen auf dieser Welt. Das sind wahrscheinlich noch viel erfolgreichere Lebewesen, wie mehr Menschen, wenn man so will, eigentlich über die ganze Geschichte von der Welt und darüber noch philosophieren. Hat wirklich nichts mit Hygiene zu tun. Aber wenn man einen Pilzbefall erworben hat, dann kann man tatsächlich mit einer verstärkten Hygiene tatsächlich den Pilz doch wieder zurückdämmen. Aber man kommt nicht um Medikamente herum, wenn der Befall ausgeprägt ist.
Es würde also auch bedeuten, dass jemand, der Tendenz hat, immer wieder einen Fußpilz oder Nagelpilz zum Beispiel, häufiger die Schuhe wechseln auch. Nicht nur die Socken, oder?
Nein, das hat mit den Schuhen sicher zu tun. Eben häufig praktisch probieren, vor allem wenn vielleicht eine Schweißbildung ein bisschen im Vordergrund ist, dass man probiert, den Schweiß auch ein bisschen, das Schwitzen ein bisschen bekämpfen. Da kann man probieren mit Schwarztee-Umschlägen. Wenn das nicht lange, kann man Aluminiumcremen brauchen, die dann die Schwitztendenz ein bisschen reduzieren. Und dadurch kann man eben das feuchte Milieu, wo sich der Pilz wohlfühlt, ein bisschen einschränken.
Merci vielmals Antonio Cozio für den Moment. Er bleibt bei uns im Studio und tut noch Ihre Fragen beantworten. Sie können sie uns auch schicken auf studio@drs1.ch oder auf 0848 440 222 anrufen. Also wenn Sie ganz spezifisch etwas auf Hautpilz, weil der Herr Cozio ist Dermatologe, Hautpilz eine Frage haben, dann stellen Sie uns die 0848 440 222 oder studio@drs1.ch.
Sopra il tuo viso stanco io leggo ancora l'ingenuità. Quella ruga mi fa capire che il tempo ormai non si ferma qua. I capelli d'argento e oro che il mare non ha bagnato mai. Quanta vita che passa dentro quegli occhi tuoi. Io come un aquilone che un vento freddo ha portato via. Nuvole di canzoni che hanno cambiato la vita mia. Vivi dentro quel batticuore che non ti lascia dormire più. Quattro gocce per compagnia da buttare giù. Mamma, tu per me sei la più bella. Sei più bella di una stella. Sei solo tu che dai calore. Tanto amore, regalandomi il tuo sole per far luce nel mio cuore, perché sei tu che fai più bella la mia vita, mezza ancora sconosciuta, come vorrei sempre più averti qui, vicino a me, solo per me. Mattina per colazione mi prendo te, anche quando sono lontano quella tua mano accarezza me, la tua forza mi dà certezza in ogni momento sempre di più, anche quando tra la mia gente non ci sei tu. Mamma, tu per me sei la più bella, sei più bella di una stella. Solo tu che dai calore, tanto amore, regalandomi il tuo sole per far luce nel mio cuore, perché sei tu che fai più bella la mia vita, mezza ancora sconosciuta, come vorrei sempre più averti qui, vicino a me.
Things must have an end. Sad things and nothings, on and on they go. I guess he went to Mexico. They all went to Mexico. Buenos dias, got to go. Tengo que obedecer a Sammy Carter's song. They all went to Mexico. Thank you.
my mule and where's my dray? Straw hat's packed up and gone away. Mule don't go north and dray go slow. They both went to Mexico. Where's my sweetie? Where's the face that lit dark corners every place? She put up with me a long time, you know, and then she had to go to Mexico. They all went to Mexico. Buenos dias, got to go. Tango que obede semi corazón. They all went to Mexico. He's a canine Romeo, and I guess he went to Mexico. Where's that woman, so sweet, so mean? Her heart was cautious, her mind was keen. She was always looking for the picadillo. I hope she went to Mexico. They all went to Mexico. Buenos dias, got to go. Serbi corazón, they all went to Mexico. Where's December's happy crew with German bikes and signed cars too? Trucks out to St. Louis Motorcycle all the way to Mexico. Where's my luck and where's my grace? Has it all been just a foolish chase? Every time I hear that rainy chill wind blow, I think it might be time to head to Mexico. They all went to Mexico. Buenos dias, got to go.
Wir haben es im Treffpunkt von heute Freitagvormittag von den Pilzen. Wenn man die entdeckt in dieser Jahreszeit, dann ist man sicher nicht allein, weil schliesslich ist Pilzsaison. Allerdings gibt es Pilze, die kann man das ganze Jahr entdecken. Der Hautpilz, wir haben es davon gehabt, und der Schimmelpilz. Wie man den bekämpft, das weiss der Guido Huwiler. Er ist Baubiolog, Bauökolog. Herr Huwiler, es gibt Millionen von Schimmelpilzen. Es gibt einen Haufen Arten davon. Können Sie uns erklären, wie so ein Schimmelpilz überhaupt entsteht?
Der Schimmelpilz entsteht grundsätzlich, wenn er genug Nahrung hat. Das ist vorwiegend Feuchtigkeit. Dazu gehört natürlich aber auch der Grundnährstoff. Das sind vielfach Holz oder auch andere Grundstoffe, vor allem organischer Ursprung. Aber sogar im Staub haben wir solche Partikel und darum kann er eigentlich fast überall existieren, wo Feuchtigkeit entsteht, vor allem wenn es über 70% Raumluftfeuchtigkeit geht. Dann also kann er existieren.
Badzimmer, oder, wo sehr prädestiniert sind, wie erkennt man ihn dann daheim? Langt es schon, wenn man irgendwo so einen grauen Streifen sieht, denkt, aha, jetzt habe ich Schimmelpilz im Bad?
Das muss nicht unbedingt so sein. Das gibt verschiedenste Möglichkeiten. Das kann zum Beispiel Magic Dust sein. Das kann aber auch andere...
Magic Dust, das müssen Sie uns erklären.
Ja, das sind eigentlich phänomenöse Ablagerungen von Rußpartikeln, irgendwelche zum Beispiel von Kerzen. Mhm. Aber die sind auch schwarz, aber das sieht dann wieder ein bisschen anders aus. Darum ist es gut, wenn man das näher anschauen und beurteilen von einem Spezialist.
Was kann man denn machen, wenn man jetzt sieht, oh, da hat sich jetzt Schimmelpilz gebildet. Was muss man da zuerst machen? Sie haben gesagt, einen Spezialist anrufen, aber man könnte ja auch einfach irgendwo in einen Laden und etwas kaufen, ein Mittel, das das wieder behebt oder wo das weggeht.
Also grundsätzlich, wenn man in einer Mietwohnung ist und das erkennt, sollte man grundsätzlich auch den Eigentümer, den Verwalter orientieren. Wenn es nur eine kleine Sache ist, also kleine Spuren beim Fensterrahmen oder so, kann man den gut entfernen, eigentlich mit einem guten Putzmittel oder zum Beispiel Spritwasser, ist eine gute Lösung. Aber man sollte vorsichtig damit umgehen, weil es gibt da verschiedenste Schimmelpilzarten, die können über die Haut zum Beispiel aufgenommen werden. Die sie mit Händchen arbeiten oder auch mit einem Mundschutz, Atemschutz.
Und da kann man ein gewöhnliches Putzmittel brauchen, da muss man jetzt nicht extra irgendein Mittel kaufen?
Es ist nicht zwingend, es ist vielleicht noch unterstützend und vor allem für Prävention, dass es nicht mehr so schnell kommt, aber auch mit diesen Mitteln Vorsicht. Es ist besser, schauen, dass Probleme weggehen, also die Feuchtigkeit reduzieren.
Und wenn es nicht weggeht?
Ja, dann muss man es eben näher abklären. Dann muss man wirklich schauen, wo ist die Quelle von dieser Feuchtigkeit. Das ist eigentlich das A und O für eine Schimmelpilzsanierung. Es nützt nichts, wenn man es einfach wegwischt und vielleicht drüber einstreicht und nachher fällt das Problem das nächste Jahr wieder an.
Also man macht jetzt so eine Bauanalyse, man lässt einen Baubiolog wie Sie jetzt kommen und was machen Sie denn dort rein, wenn Sie in dem Badzimmer stehen?
Also meistens ist eben nicht nur das Badzimmer betroffen. Man muss zuerst abklären, was ist die Ursache? Ist es ein Wasserschaden? Ist wo irgendwo eine Leitung undicht? Oder kommt es von außen her rein? Oder sind es irgendwelche Leck? Sind es Kondenswasser? Oder was meistens immer gesagt wird, zu wenig gelüftet. Von mir aus gesehen, das zu wenig lüften ist vielfach auch ein Zeichen, wenn man das immer wieder erwähnt, dass da irgend am Klima vom Haus etwas nicht stimmt.
Und wie kann man das beheben?
Beheben, das sind eben Ursachenabklärung und vor allem auch schauen, dass man die inneren Oberflächen offenbohrig gestalten, dass die Feuchtigkeit aufgenommen werden kann und wieder abgegeben werden kann. Meistens haben wir aber so viel Farbanstrich vom Mieterwechsel drauf oder einer Raucherwohnung, wo Absperrung drin ist, dass der Rauch, der Geruch nicht mehr durchkommt und dann entstehen die Probleme eben viel schneller. Viel so Gutachten werden eben falsch gemacht, aus unserer Sicht, weil man es zu wenig tief anschauen tut und eben immer mit Lüften kann ich das Problem reduzieren. Das ist sicher so, aber die Ursache müssen wir eigentlich erkennen und beseitigen.
Also man kann vorbeugen auch mit Lüften und schauen, dass man regelmäßig frische Luft reinlässt. Gibt es denn irgendein Material oder etwas, wo man in eine Wohnung reinhängen, reinstellen, dass die Feuchtigkeit wie aufgesaugt wird? Oder was macht man da?
Also grundsätzlich müssen wir schauen, dass wir sehr viel Oberfläche haben, die die Feuchtigkeit können regulieren. Vor allem, wenn ich duschen tue, im Badzimmer entsteht 99%ige Luftfeuchtigkeit und dann passiert das Problem. Dann tut sich die warme Luft an den kalten Teilen ablagern. Es gibt dort Kondenswasser. Und mit Kondenswasser zusammen, bei den Liebigen und so weiter, entsteht nachher der Schimmelpilz. Da kann man also auch der Decke oben zum Beispiel Sumpfkalkplatten montieren. Man muss aber zuerst den mehrmals gestrichenen Anstrich entfernen, dass nachher auch die Decke Feuchtigkeit aufnehmen kann. Und mit dieser Plattendecke, mit der reinen Kalkfarbe und der reinen Kalkaufbau kann nachher die Decke die Feuchtigkeit sehr gut regulieren.
Eine Sumpfkalkplatte. Sie haben diese so Style mitgebracht und Sie haben auch Wasser drauf gelernt und man sieht gut, wie das aufsaugt. Und das trocknet dann auch von selber wieder in einer Zeit, wo eben kein Schaden entsteht.
Ja, das ist eben ganz eine spezielle Platte. Der Sumpfkalk hat so einen hohen pH-Wert, dass eigentlich die Schimmelspuren gar nicht drin gedeihen können. Das Gleiche ist auch mit dem Kalk. Also die Platte wirkt wie ein Schwamm, tut aufsaugen und gibt wieder ab. Er ist der Regulator im Haus, der meistens eben fehlt, wenn wir glatte Plättchen haben. Man hat einen Glattstrich überall und ist alles dicht gestrichen. Und so tun wir unsere dritte Haut eigentlich ja, in einen Plastikbeutel hineinsetzen.
Einfach, dass wir uns jetzt richtig verstehen. Man kann nicht so eine Sumpfkalkplatte kaufen und irgendwo ins Badzimmer stellen und dann hat es sich tun. Das müsste im Bau integriert sein. Verstehe ich das richtig?
Das Beste ist schon, wenn eigentlich die Gebäudehülle schon so konstruiert ist, dass die gut kann schnaufen kann, die Feuchtigkeit kann regulieren. Das wird heute leider zu wenig gemacht. Ist unsere ja, Aufforderung eigentlich, mehr atmungsaktive Oberflächen zu schaffen, dass solche Probleme eben nicht entstehen. Vor allem bei den Energiehäusern, die mit Lüftungen ausgerüstet sind, dort ist das Problem nicht vorhanden. Aber wenn man keine Lüftung hat, dort sieht man gerade, dass Probleme entstehen.
Und wenn ich jetzt so keine Sumpfkalkplatte habe und gleich ein bisschen zu viel Feuchtigkeit, kann ich auch einen Feuchter reinstellen? Langt das?
Also mit dem Feuchter muss man vorsichtig umgehen. Der Schimmelpilz hat Thema, sobald dass er trocken überkommt, hat er Angst und in dieser Angst tut er Schimmelsporen produzieren. Und dann tut man mit dem Entfeuchter eigentlich die Luft aufwirbeln und tut das Problem anreizen. Von dort her, es braucht einfach einen Spezialist, dass man das richtig sanieren tut und das Problem an den Wurzeln lösen tut.
Sie haben sich auch mit den gesundheitlichen Problemen, die so Schimmelpilz verursacht, beschäftigt. Ist das auch wichtig, würden Sie da sagen, da muss man einfach schauen, sonst hat man gesundheitliche Schäden unter Umständen?
Also man sieht vor allem aus der Erfahrung aus Deutschland, dass bei diesen Überschwemmungen nach der Sanierung Probleme immer noch angehalten haben. Probleme haben erst aufgehört, wenn man vor allem den Staub peinlich genau gereinigt hat. Und da die Staubreinigung, die gemischt ist, also der Staub ist gemischt mit diesen Schimmelsporen. Und das tut sich natürlich dann in der ganzen Wohnung niederschlagen, der Staub. Und dann, erst dann, wenn das weg ist, haben wir einen guten Erfolg, dass Allergien und andere Sachen weggehen.
Merci vielmals, Guido Huwiler. Auch er ist bei uns noch im Studio bis um 11 Uhr. Auch ihm können Sie Fragen stellen, genau wie unserem Hautarzt, der da zu Besuch ist, zum Thema Hautpilz, Schimmelpilz und Hautpilz. Wir machen einen speziellen Fragemix da bei uns auf dieser Seite. 0848 440 222 oder studio@derenseis.ch.
All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Yeah. I'd be safe and warm, if I was in L.A. California dreaming, on such a winter's day. Stop into a church,
Noch vor ein paar Minuten störungsfrei und schon haben wir wieder etwas Neues von der Strasse. Verkehrsinfo Dieres von 10.43 Uhr in der Zentralschweiz auf der A2 in Richtung Süden zwischen Sursee und Sempach, Stau wegen einer Baustelle.
Dass wenn es einen trifft, es einen irgendwo erwischt, dass dann jedes andere Gefühl sofort erlischt. Zeig mir, wo das steht. Zeig mir, wo das steht. Im Frühlingsrausch ein wenig übertreibt, dass dann für den anderen nichts mehr übrig bleibt. Zeig mir, wo das steht. Zeig mir, wo das steht. Reg dich bitte ab, ich bin doch wieder da. Zwischen uns bleibt alles, wie es vorher war. Mach dir keinen Kopf, sexy Loverboy, Liebe gibt es täglich neu, so viel wie heu. Mach kein Gesicht, sexy Loverboy, auf meine Art bin ich dir treu. Auf meine Art bin ich dir treu. Dass wenn man mal sein Herz verloren hat in der großen Stadt, automatisch heißt, dass man keins mehr hat. Zeig mir, wo das steht. Zeig mir, wo das steht. Dass Liebe eine Primzahl ist und völlig linear, dass man sie nicht teilen und nicht streuen kann hier und da. Zeig mir, wo das steht. Zeig mir, wo das steht. Dass sie euch endlich kennenlernt, er und du. Er stößt so gegen 9:30 vielleicht dazu. Mach dir keinen Kopf, sexy Loverboy. Liebe gibt es täglich neu, so viel wie heu. Mach kein Gesicht, sexy Loverboy. Auf meine Art bin ich dir treu. Mach dir keinen Kopf, sexy Loverboy. Liebe gibt es täglich neu. Auf meine Art bin ich dir treu. Auf meine Art bin ich dir treu.
Der Treffpunkt auf dem Eis. Sie kommen zum Zug mit Ihren Fragen im Zusammenhang mit Pilz. In der zweiten Stunde haben wir von Hautpilz und von Schimmelpilzbefall geredet. Es sind einige Fragen reingekommen, vor allem an unseren Dermatolog hier im Studio, der Antonio Gozio. Es sind auch viele Fragen gekommen, die schon sehr spezifisch sind. Und da können wir einfach sagen, Einzelberatungen liegen natürlich jetzt nicht drin. Wir haben ein paar Fragen rausgepickt, die von allgemeinem Interesse sind. Zum Beispiel hat uns da jemand die Frage geschickt, ob denn eigentlich Pilzbefall etwas zu tun hat mit dem Hormonhaushalt. Herr Gozio, wie sehen Sie das? Ist das möglich?
Ja, ich glaube, der Zusammenhang ist gut belegt. Allerdings weniger bei den Hautpilz auf der eben äusseren Oberfläche, sondern mehr auf der Innenoberfläche im Genitalbereich. Natürlich bei den Frauen ist die Vaginalmykose, wie man auch sagt, zeigt schon eine grosse Abhängigkeit vom Zyklus. Und das sind dann aber Fragen, die man sicher müsste mit dem Gynäkologen, denke ich, im Detail besprechen.
Mhm. Also so weit, dass es dann unter Umständen auch in den Wechseljahren häufiger kann werden kann?
Ja, dort ist es dann aber wieder ein Zusammenhang mehr von der Schleimhautzusammensetzung, wo dann weniger Abwehrkraft hat und dann empfindlicher ist gegen Candida, häufig Hefepilz, die dann eindringen können.
Die Monika Geier hat uns geschrieben, sie möchte gerne wissen, ob Hautpilz auch Haarausfall verursachen kann.
Das ist richtig. Hautpilz kann tatsächlich entweder aussen an den Haaren oder in die Haare selber eindringen und dann brechen die Haare praktisch bei Austritt aus der Haut aus, also wenn man den Haar sieht. Dann könnt ihr den abbrechen und aussehen wie eine abgemähte Wiese. Und der kreisrunde Haarausfall, den muss man, wir sagen, den als Differentialdiagnose betrachten zum Pilzbefall, eben als alternative Diagnose. Und die muss man aber gut unterscheiden, weil die Behandlung natürlich ganz unterschiedlich ist.
Ja, und dann haben wir da noch eine Bestätigung bekommen von einer Aussage von Ihnen vorher, der Markus Neff aus Glattfelden. Er hat vor allem im Militär die Erfahrung gemacht, dass also bei Fußpilz Essig etwas bringt. Das ja, ist sehr gut. Einfach nur zum sagen, er geht zwar so weit, dass er dann die Essig, also die Füße im Essig badet, es brennt zwar dann, oder? Der muss auch die Zehen auseinanderziehen beim Pilz und dass der Essig dann wirklich auf die Wunde geht und er tut nachher sogar noch Essig nasse Füße in die Socken rein und auch die Schuhe noch mit Essig aussprayen. Das ist einfach eine Erfahrung, die er gemacht hat. Und die Verena Dastich aus Binnigen, sie hat gesagt, es bisschen sie unglaublich an den Armen, man sieht fast nichts, nur feine rosa Punkte. Es sticht, brennt und macht auch weh und sie hat das Gefühl, der Schmerz, der kommt mehr von innen raus, wieder von der Haut. Mhm. Könnte das ein Pilz sein?
Pilz können wahnsinnige Spannbreite an Symptomen zeigen, aber man muss sicher immer, wenn man an einen Pilz denkt, muss man immer auch an eine Ekzemerkrankung denken, die dahinter stecken kann. Oder viel seltener an Schuppenflechten, gerade mit Schmerzen, dann sind Schuppenflechten vielleicht nicht so im Vordergrund. Ich glaube, das ist jetzt einfach eine Diagnose über das Radio leider nicht möglich, aber etwas von diesen drei Sachen müssen wir sicher nochmal ins Auge fassen, jetzt bei dieser Hörerin. Ja.
Und unbedingt dann auch einem Arzt zeigen, oder? Zum Hausarzt gehen und zeigen, was da los ist.
Ich denke, das ist die richtige Adresse, der Hausarzt. Und halt auf den Leidensdruck der Patientin, ja. Ja.
Schuppenflechten, Sie haben das Stichwort gerade gegeben, das ist nicht ein Pilz, oder? Weil jemand fragt da auch noch im Zusammenhang mit Schuppenflechten etwas.
Das ist richtig. Sieht aus wie ein Pilz, ist immer auch eben eine von der Differentialdiagnosen, aber ist eigentlich eine Veranlagung, veranlagte Krankheit, eine genetische, wenn man so will, eine familiäre Erkrankung. Ganz dicke, derbe Schuppen kann machen. Recht häufig in der Bevölkerung, wahrscheinlich bis zu 5% der Leute können an dieser Krankheit leiden. Häufig eben ein bisschen stigmatisierend, weil man dann Angst hat, zum Unterbevölkerung gehen und die Leute gehen. Hat gar nichts mit einer Infektionskrankheit zu tun und ist überhaupt nicht ansteckend.
Ich frage jetzt aber gleich das weiter, was Anna Schürp von Stegersheim gefragt hat. Es geht um ihre zweijährige Enkelin, die eben so eine Schuppenflechte hat. Und sie fragt jetzt, ob sie echt mit Johannisöl soll probieren soll. Ob das echt auch bei einem Pilz geht, ist jetzt meine Frage.
Es gibt wahrscheinlich Dutzende von Heilmitteln, die in verschiedenen Familien laufen. Und als Dermatologe bin ich immer ein bisschen skeptisch, da muss ich sagen. Weil wir sehen dann wieder eine Auswahl von Patienten, die dann verschiedene Geissenkräutchen und verschiedene Sachen ausprobiert haben. Und dann kommen sie eigentlich nicht mit der Krankheit, die sie ursprünglich wollen behandeln, sondern mit einer allergischen Reaktion auf das Hausmittel, das sie gebraucht haben. Ich habe selber nicht so gute Erfahrungen gemacht mit diesen Mitteln. Und gerade bei den Kindern bin ich der Meinung, lohnt es sich vielleicht, wenn man doch ein bisschen vorsichtig ist und vielleicht halt den Kinderarzt da vielleicht an erster Stelle mal kontaktiert. Ja.
Schliessen wir die Runde ab mit der Frage von der Isabel Rohrer aus Schaffhausen. Kann ein Fußpilz auch die Nägel verkrümmen und dass die plötzlich in eine andere Richtung wachsen?
Absolut, ja. Da kann zu grotesken und ästhetisch extrem störenden Nagelbilder führen. Also das ist auch häufig der Grund, wieso das dann die Leute kommen, weil das einfach wüst aussieht. Und da kann man, das ist gar nicht so dumm, denn die Nägel, wenn die ganz schräg wachsen, auch mit einer Feile dann allenfalls abzufeilen, bis sie dann irgendwie wieder eine Form haben, die akzeptabel ist und dann Behandlung dann anfangen. Ja.
Der Antonio Cozio ist das gewesen. Er ist Dermatologe und hat Ihre Fragen beantwortet. Wir schliessen den Treffpunkt über Pilz noch mit einem angenehmen Thema ab, weil schliesslich geht es jetzt langsam, aber sicher zur Essenszeit. Pilzrezept, die Zusammenfassung in ein paar Minuten.
Che sento adesso scorrere nella mente mia, nel
nel cuore e nelle viscere. Ma rimane lì, darle voce io non so. Ma rimane lì e darle luce non so. Caro amore mio, non tormentarti più per me. Sono stato anch'io sul punto di morir per te. Forse dice cos'è quello che avrei voluto vivere, quello che vorrei esprimere, quello che tu non sai. E forse mai saprai, e forse mai saprai.
Es ist 5 vor 11, schon langsam ein Hüngerli, und die Zusammenfassung von Tobias Fischer, Produzent von dieser Sendung. Pilzrezepte sind ein paar reingekommen, Tobias.
Ja, es hat geräbelt. Also, wir haben da zum Beispiel Zander auf Wirz mit Steipilz Herdöpfelstock, also wo den Steipilz so schön in den Herdöpfelstock reingeschafft sind. Dann haben wir Schopfdintling auf Toast. Ich habe noch nie etwas von Schopfdintling gehört, aber jetzt gerade von unserer Expertin erfahren, dass die jetzt dann gerade kommen und einfach zu erkennen sind und offenbar auch noch gut sind. Oder dann haben wir Spaghetti mit zweierlei herbstlichen Trompeten.
Klingt fein.
Klingt alles fein. Und ja, eben, für heute Mittag wird es wahrscheinlich ein knapp, aber wir stellen jetzt das zusammen und tun es aufs Internet.
Und jetzt gibt es auch alle anderen Informationen zu dieser Pilzsendung, eben die feinen Pilzrezepte und Hinweise zu den verschiedenen Pilzvereinen, die es gibt in der Schweiz. Pilzsendung war das mit Beatrice Sender, Pilzexpertin, mit dem Antonio Cozio, einem Dermatologe, der über den Hautpilz berichtet hat, und der Baubiologe und Bauökologe Guido Huwiler. Danke vielmals, dass Sie auch mitgemacht haben. Dabei gewesen sind, merci für Ihre Fragen hier im Treffpunkt. Das war es mit der Ladina Spiess.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.